Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Wir sind zurück mit Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Schön, dass ihr da seid und... Heute gibt's also den dritten und letzten Teil mit Benny Laut.
Radis Erben, der Löwen-Podcast. Hand aufs Herz.
Benny, dann Debüt gegen Gladbach, das erste Tor gegen Hannover, sind schon ganz spezielle Erinnerungen, oder?
Ja, also natürlich mein erstes Spiel, wie gesagt, es war dann im Frühjahr, nee, oder Ende des Jahres, wo ich mein erstes Training sozusagen bei den Profis mitmachen durfte. Ich habe mich dann danach nochmal verletzt. Also ich war praktisch, ich weiß nicht mehr, ich glaube Mittwoch oder so war es, als Peter Packholt dann übernommen hat, oder Dienstag. Es war mein erstes Training. Am Wochenende war dann das erste Spiel auf Schalke, wo ich das erste Mal mit im Kader war. Das war natürlich auch ein wahnsinniges Erlebnis, die Arena damals in Gelsenkirchen noch ganz neu gewesen. Ich auf der Bank gewesen, mich warm gelaufen. Also es war schon das erste Highlight. Danach habe ich mich dann verletzt gehabt, war dann erstmal bis zum Winter wieder raus und habe dann erst wieder in der Rückrunde das Training aufgenommen. Hat aber, wie gesagt, wirklich noch gebraucht. Also war weit weg von irgendeinem Einsatz bei den Profis, weil ich da ja einfach noch hinterherhing, mich an das Niveau, an den Herrenfußball auch gewöhnen musste und es dann eben bis zum letzten Spieltag gedauert hat, eben auf dem, damals noch am Bökelberg in Gladbach, eben dann mich so weit rangekämpft, dass ich wirklich am letzten Spieltag auch noch meine ersten Bundesliga-Minuten für die 60er bekommen habe.
Das erste Bundesliga-Tor war ja in Hannover, wenn ich mich erinnern kann. Welche Erinnerung hast du da dran noch?
Ja, richtig, das war in Hannover auch da. Irgendwie Stadionumbau, ich glaube, eine Tribüne hinten hat komplett gefehlt. Das weiß ich noch so ein bisschen, aber auch eingewechselt worden. Natürlich, was mir damals zugute kam, die Verteidiger waren alle groß, unbeweglich und eher langsam. Das hat sich ja dann in den darauffolgenden Jahren doch recht schnell verändert. Aber damals war es eben noch so. Und auch das Tor in Hannover, ich glaube, das war dann ja fast aus dem Konter. Ein langer Ball, ich glaube, der Markus Schroth war es, der dann nochmal verlängert hat. Und ich bin dann eben von der Mittellinie losgelaufen. Kam in dem Fall dann keiner mehr hinterher. Wahrscheinlich war es Jörg Sievers in Hannover, der da im Tor war, an dem ich den Ball noch vorbeigelegt habe. Und so war es dann auch recht schnell passiert, dass ich dann eben schon im zweiten Spiel mein erstes Tor erzielen durfte.
Und dann in der Folge, ja, bist du so zum Shootingstar avanciert. Wie oft hörst du den Spruch heute noch? Hey Benny, du hast da was.
Ja, kommt immer mal wieder vor, aber es kennen natürlich die jüngere Generation, kennt es natürlich nicht mehr. Aber klar, die Nutella-Werbung war damals natürlich schon auch was Besonderes. Da gab es eben die Kevin Kurani, Hinkel, Friedrich, die da ausgewählt wurden, weil sie eben in dem Moment so junge Hoffnungsträger waren. Da habe ich natürlich auch dazu gezählt und eben auch für 60. Und ich glaube, das Besondere, was ja auch, glaube ich, so es ausgemacht hat, also ich glaube, es gab mit Sicherheit auch dann zu meiner Zeit oder kurz vor mir welche, die auch wie der Martin Max, der natürlich viel mehr Bundesliga-Tore auch gemacht hat als ich. Trotzdem habe ich so, glaube ich, bei vielen, weil ich eben aus der eigenen Jugend, aus dem Umland, in der Jugend von 60 bis hoch zu den Profis durchgegangen bin, alle Jugendmannschaften, die Amateure durchlebt habe, Damals war das ja außergewöhnlich oder ungewöhnlich. Es war nicht so wie heute, dass immer wieder die Jugendspieler nachkamen, sondern dass endlich mal wieder einer aus der Region das geschafft hat. Und ich glaube, das hat eben auch noch ganz viel dazu beigetragen, dass dann eben auch so ein Bekanntheitsgrad und so eine ja, Liebe auch entstanden ist zwischen mir, dem Verein und den Fans.
Und plötzlich warst du Benny Bomber. Wer hat dich da eigentlich dazu getauft damals mit dem Namen? Wer hat dich mit dem Namen versehen damals?
Ich gehe mal schwer davon aus, dass es die Presse war. Also kann mich zumindest nicht erinnern, dass das aus den Mannschaftskreisen kam, dass ein Spieler das erfunden hatte.
Im Januar 2003 waren wir im Trainingslager, damals in Dubai. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, du hattest damals dann die Medaille zum Tor des Jahres 2002 überreicht bekommen und bist, glaube ich, mit einem Kamel hergeritten. Ist das richtig oder habe ich das noch im Hinterkopf? Das ist 18 Jahre her.
Ja, also schon alleine die Tatsache, dass 60 im Trainingslager in Dubai war, das zeigt, dass es schon ziemlich lang her sein musste. Da sieht man mal, was damals noch möglich war. War natürlich top-Bedingungen. Ja, die Medaille dann war richtig am Meer da mit dem Kamel hergeritten. Ich glaube, der Trainer hat es mir dann überreicht, Peter Packhult. Und ja, es war natürlich dieses ganze halbe Jahr, auch danach, es war ein unglaublicher Lauf von mir. Da konnte ich nicht viel falsch machen. Die Krönung war natürlich dann das Fallrückzieher-Tor bei dem im offiziellen Länderspiel für die Nationalmannschaft. Und ja, die Belohnung war dann eben diese Medaille. Aber wie gesagt, das ging von Spiel zu Spiel eigentlich fast durchgehend so, dass ich dann einen Wahnsinnslauf gestartet hatte.
Benni, das, was ich an dir schätze, ist, dass du immer jemand bist, der sich selbst sehr, sehr zurücknimmt, immer. Deswegen die nächste Frage, natürlich völlig hypothetisch auch. Du hast dich dann im Frühjahr 2004 verletzt, Mittelfußbruch zugezogen. Glaubst du, was dann danach gekommen ist, wäre anders gekommen? Hättest du dich nicht verletzt? Hättest du den Elfmeter geschossen und nicht Francis Kyoyo und so weiter und so fort?
Zumindest habe ich bis dahin alle Elfmeter verwandelt gehabt, was schon mal die Quote steigen lassen würde, dass ich ihn reingemacht hätte und dass ich sie natürlich nicht abgestiegen wäre. Aber das ist natürlich alles ja, mit einem Augenzwinkern versehen, weil wir wissen es nicht, was passiert wäre. Klar, so toll die ersten Monate waren, so falsch oder so kurios im negativen Sinne lief alles dann, was die Zeit betrifft, in der Rückrunde. Wie gesagt, ich habe mich dann verletzt, ich konnte nicht mehr, ich konnte im Saisonfinale, als es dann um alles ging, nicht mehr mitwirken. Man saß dann auf der Tribüne, musste zuschauen, wie das alles vonstatten ging. Ich war dann auch ja mehr oder weniger machtlos im Sommer, was das Transferfenster betraf. Also es gab auch gar keine Option, irgendwie bei den Löwen zu bleiben, weil eben die finanziellen Nöte da waren. Verkauf, ja, blieb mir gar nichts anderes übrig, als den Verein zu verlassen. Und so ja, war das Kapitel 60 dann am Ende wirklich schnell und schlimm beendet.
Benni, ich glaube, du wurdest mit über 4 Millionen Euro damals nach Hamburg verkauft, hast damit dem Löwen die Lizenz gerettet. Wärst du denn gerne da geblieben?
Ja, wie ich gerade gesagt habe, also die Frage hat sich dann einfach auch gar nicht mehr gestellt. Also es wurde nie drüber gesprochen, ja, möchtest du da bleiben? Wie kriegen wir das hin? Sondern es war von Haus aus auch klar, okay, für Laut kriegen wir noch Geld, für Görlitz kriegen wir noch ein bisschen was und die Einnahmen brauchen wir, weil sonst können wir nicht überleben. Und von dem her war es letztendlich einfach von Vereinsseite die Frage, ja, wer bezahlt am meisten? Und von meiner Seite war es, welcher Verein ist für mich am interessantesten und wo treffen wir uns dann in der Mitte? Also wie gesagt, am Ende habe Gott sei Dank oder selbstverständlich ich entschieden, wo ich hingehen möchte. Aber klar, wie gesagt, dadurch, dass der Verein natürlich Interesse hat, an irgendeinem zu wechseln, der auch das, die meiste Ablöse bezahlt, sieht man schon, dass es die Option, bei 60 zu bleiben, gar nicht gab.
Wer waren denn die anderen Feinde damals, Ben? Jetzt ist 16 Jahre her, jetzt kannst du ja drüber plaudern eigentlich, oder?
Tatsächlich waren es dann gar nicht mehr so viele, weil zu der Zeit, ich glaube, das war die Zeit der Kirchkrise, die Vereine finanziell gar nicht so gut aufgestellt waren. Und du hast schon gesagt, wir sprechen da so ungefähr von 4-5 Millionen, die da bezahlt werden mussten. Ja, was damals wirklich viel Geld war und wo sich dann ja die Vereine das auch nicht wirklich leisten wollten. Klar, es haben sich dann einige, ob das dann Schalke, Dortmund war, eben der HSV, Gedanken gemacht, aber so richtig von Anfang gesagt, okay, dich wollen wir bezahlen das auch, wir wollen da was aufbauen, das war eben aus Hamburg, das hat mich dann überzeugt, selbst mal kurz ein Anruf aus Berlin kam dann noch, wo er dann der Trainer war, von dem ich vorher gesprochen hatte, was aber natürlich nicht in Frage kam. Und ja, deswegen ist es dann am Ende auch der HSV geworden.
Viele haben sich gefragt damals, wenn es einen Shootingstar in der Nationalmannschaft gibt, ein junges Talent, das dafür Furore sorgt, dann müssen da ganz automatisch auch die Bayern Interesse haben. Hatten die Interesse?
Es wäre natürlich gelogen, würde ich sagen, würde ja, die haben sich nicht auch darüber Gedanken gemacht. Aber auch da ja, wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass die vielleicht sogar die meiste Ablösesumme bezahlt hätten. Aber auch da wurden schon Transfers im davor getätigt, die den Kader einfach schon auch zu groß gemacht haben. Ich glaube, Hashemian wurde da im Frühjahr schon verpflichtet. Guerrero kam aus der Jugend hoch und noch ein Stürmer. Von dem her kam das dann eigentlich für die Bayern auch nicht mehr in Frage.
Benni, was war denn das kurioseste Angebot, was du jemals bekommen hast?
Da müsste ich jetzt tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, aber selbst in der Zeit jetzt nach 60 oder auch nach dem Jahr Ungarn, wo ich dann gesagt habe, ja, ich komme wieder zurück, mal schauen, was sich noch ergibt, kam natürlich Vereine aus der ganzen Welt sozusagen, die dann, beziehungsweise mehr oder weniger dann die Berater, die angerufen hatten. Also kann mich erinnern, von Oktober bis Dezember ungefähr findet in Indien immer die Super League statt, wo sie dann immer irgendwie die Spieler einkaufen für 3 Monate, dort zu spielen. Ich glaube, haben sogar schon Robert Pires und schon wirklich Ljungberg, glaube ich, hat auch schon gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber die Anfrage kam unter anderem mal, ob ich denn nicht noch ein paar Monate in Indien spielen möchte. Also es kamen dann schon immer mal wieder kuriose Anfragen, meistens natürlich von den Beratern, was dann am Ende dabei rausgekommen wäre, weiß ich nicht. Die weiteste konkrete Anfrage war nach dem Vertragsende bei 60 aus Brisbane, Australien.
Du hast danach, nach den Löwen oder beziehungsweise zwischen den Löwen, besser formuliert, großen Erfolg gefeiert, viele haben das verdrängt, du bist deutscher Meister geworden, leider nicht mit 1860. Gibt es denn einen Karriereschritt, den du auch bereut hast?
Bereut ist, da kann man natürlich nicht sagen. Man nimmt natürlich immer überall so ein bisschen was mit, aber tatsächlich das Jahr in Hannover, das hätte ich mir sparen können. Da habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt, obwohl ich sagen muss, der Trainer war gut mit Dieter Hecking. Ich habe mich mit der Mannschaft gut verstanden. Das war eine tolle Truppe. Wir hatten auch für damals das beste Jahr in der Bundesliga für Hannover seit langem. Wie gesagt, das hat auch gepasst, aber einfach ja der Verein, die Stadt, das war die einzige Station, wo ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe, wo es nicht gepasst hat. Und klar, deswegen würde ich sagen, okay, das Jahr Hannover hätte ich mir sparen können. Wie gesagt, obwohl viel die Personen drumherum, Christian Hochstetter war damals Sportdirektor, auch mit ihm habe ich mich gut verstanden. Auch er hat es dann überhaupt ermöglicht, dass ich wieder nach München zurückkommen konnte. Also das war alles fair und war auch alles gut, aber irgendwas hat da eben nicht gepasst.
Benni, du spielst heute noch in der Freizeitliga mit Jens Lehmann für den FC Bello. Wieso spielst du zum Beispiel nicht für die dritte Mannschaft, für 60 München?
Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht, aber das kam selbst für, als ich zurückkam, als ich dann aufgehört habe, die eine oder andere Anfrage, ob ich dann nicht hier irgendwie in der Landesliga, in der Bayernliga, in der Bezirksliga noch spielen will, aber das kam für mich eigentlich nie in Frage, das wollte ich nicht. Das ist, ja, für mich gab es das Professionelle, das wirklich zu 100% ausüben und dann war auch Ende und dann nicht noch irgendwo in unteren Ligen spielen. Es sind dann doch immer wieder die Ansprüche da, man will ja dann auch gut spielen, man will den Leuten ja auch ein bisschen was zeigen und dann die Verpflichtungen dann auch wirklich Tag für Tag zum Training, zum Spiel, am Wochenende. Ich war dann einfach froh, dass es das Ende war, dass ich Zeit hatte für die Familie und das wäre natürlich mit solchen Aufgaben wieder schwierig geworden. Von dem her war es für mich klar, Spiele nicht mehr zu machen. Und es gab dann Gott sei Dank den FC Bello, den es ja schon ganz viele Jahre gibt, der Mauro, der da immer plant, der Trainer, bin ich dann zufällig mal über den Jens Lehmann dazugekommen. Wir spielen immer einmal die Woche, Freitag 11 gegen 11, mit Schiedsrichter, mit Trikots, mit allem drum und dran, aber ohne Punkte. Und das macht Spaß. Und das hätte ich auch vermisst, also dieses komplett mit Fußball aufzuhören, das wäre nicht gegangen. Von dem her bin ich froh, dass es sowas eben gibt wie den FC Bello.
Spaß macht nicht, was man ja in den letzten Monaten, Jahren immer wieder über den TSV 1860 gelesen hat, Benni. Du hast neulich in der Abendzeitung auch gesagt, jetzt wäre es doch mal wirklich an der Zeit, dieses Motto, das ausgegeben wurde, Vereinen statt Spalten, umzusetzen. Die ganze Kurve ist zerstritten, der Verein ist zerstritten, in zwei Lager aufgeteilt. Wie siehst du die Situation beim TSV 1860? Die einen sagen, der Reisinger, der will ja gar nicht hoch, Hauptsache Grünwalder Stadion. Die anderen sind damit ganz zufrieden. Du hast schon angedeutet, dass man sich nicht an ein Stadion festklammern sollte. Wie stehst du zu den Personen Ismaik und Reisinger?
Ja, ich glaube, das ist ja das allergrößte Problem, dass egal wer mit 60 über 60 spricht, wenn man sich an sämtlichen Stammtischen, wenn man sich unterhält, man unterscheidet ja bei jedem 60er-Fan zwischen Reisinger oder Ismaik. Also du bist ja Fan von Reisinger, du bist ja Fan von Ismaik. Und so geht es ja durch die Medien, durch alles durch und es wird immer unterschieden, wer gehört zu wem und wer will was. Und solange das so der Fall ist, wird es einfach nicht funktionieren, weil man immer zwei Parteien hat, die miteinander streiten, die nicht zusammenarbeiten. So gibt es angefangen im Verein intern Streitereien bis hin zu den Fans, die sich gegenseitig streiten, weil der eine da ist, der andere da ist. Also dieses Zwei-Lager-Denken, das führt einfach zu keinem Ergebnis. Und das ist ja das Erste, was aufhören müsste. Und das müssten aber natürlich die ganz oben starten, um das auch den anderen zu zeigen, dass man einen gemeinsamen Weg gehen will. Also wie gesagt, ich bin überhaupt gar nicht für den einen noch für den anderen. Ich bin, was ich vorher gesagt habe, ich sehe halt immer die Spiele aus der Bundesliga gegen Dortmund, gegen Bremen, gegen die Top-Teams, die Derbys gegen den Bayern und deswegen will ich natürlich, dass mir irgendeiner zeigt, wie der Weg in die Bundesliga funktioniert und wie gesagt, wenn der Präsident das mir zeigt, ist mir das genauso recht, wie wenn der Hasan Ismail mir zeigt, wie das funktionieren könnte. Also wie gesagt, ich bin da weder für den einen noch für den anderen, aber es muss natürlich klar zu erkennen sein, das erkennt man nicht immer oder ganz häufig nicht. Und von dem her glaube ich schon, dass es Sinn machen würde, als erstes mal zusammenzuarbeiten, um irgendwie die Richtung gemeinsam hinzubekommen.
Benni, wieso haben eigentlich 99% der ehemaligen Löwen dieselbe Meinung wie du? Was glaubst du?
Ja, weil sie natürlich auch wissen, wie schön es ist, in der Bundesliga zu sein, wie schön die Zeit war, was es heißt, im Europapokal zu spielen, im UEFA Cup zu spielen. Es gab ja sogar auch mal ein Champions League-Spiel. Das funktioniert aber nur mit Professionalität, mit einer klaren Linie und nicht mit wir schauen mal hier ein paar Jahre, jetzt versuchen wir das zu machen, dann vielleicht steigen wir mal auf und dann schauen wir weiter, sondern ja, es braucht halt eine klare Linie und die kann man halt nicht immer erkennen. Und ich sage immer, man muss eben mal Vereine, klar, wie in Freiburg begutachten. Klar, die haben vielleicht nicht so ein großes mediales Aufruhr, nicht so ein großes Umfeld, da sprechen nicht so viele, mischen sich damit ein. Ist vielleicht oft einfach, aber die haben eine klare Linie, die arbeiten solide und dementsprechend haben sie sich auch das erarbeitet, bauen jetzt ein neues Stadion in Freiburg hin. Also es wird einfach belohnt, gut und konsequent und seriös zu arbeiten. Und das war halt bei 60 zu häufig nicht der Fall. Und deswegen funktioniert es auch nicht. Also es wäre ja kurios, wenn die schlecht arbeiten, auch noch erfolgreich wären. Also das funktioniert halt nirgends. Und solange das bei 60 der Fall ist, wird es auch natürlich immer mal wieder so Höhen geben wie jetzt, was das Sportliche betrifft. Aber auf Dauer wird es nicht funktionieren, wenn nicht der ganze Verein funktioniert. Und solange man sich gegenseitig bekriegt, kann der Verein nicht funktionieren.
Benni, wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Robert Reisinger, zum Präsidenten?
Wir haben uns letztendlich nicht, noch nicht wirklich kennengelernt. Also ich sehe ihn natürlich ab und zu im Stadion oder wenn ich bei 60 im VIP-Bereich oder bei einem Training vielleicht mal war und man läuft sich über den Weg, dann hat man sich natürlich begrüßt, aber ansonsten habe ich mit dem Herrn Reisinger noch nichts zu tun gehabt.
Jetzt kümmern wir uns um die aktuelle Situation beim TSV 1860. Also da sind wir von Champions League, UEFA Cup und Bundesliga weit weg. Es ist die dritte Liga. Jetzt haben wir viel spekuliert in den letzten Tagen. Wird es weitergehen? Wenn ja, wie? Wenn es denn weitergeht mit Corona, beziehungsweise dann mit dem Spielbetrieb nach Corona, was ist von den Löwen noch zu erwarten? Was glaubst du?
Es wird ganz spannend werden. Also alles ist möglich. Also ich freue mich ja immer mal wieder oder lese ja auch täglich auch immer mal wieder den Sportbereich oder jetzt auch heute mit euch ein bisschen über Fußball zu reden. Trotzdem fällt es mir natürlich schwer, weil es noch so weit weg ist, zu sagen, ja, wie geht's weiter? Wann wird wieder Fußball gespielt? Der Sport steht irgendwie noch ganz weit im Hintergrund. Es gibt ganz andere wichtige Dinge. Aber trotzdem hat man natürlich so die Hoffnung oder man hofft natürlich, dass irgendwie die Spiele irgendwann weitergehen. Und dann, glaube ich, könnte es tatsächlich ganz kurios werden. Man sieht ja, die Vereine haben überhaupt keine Vorbereitung. Man weiß nicht, wie kann man trainieren? Wie klappt es jetzt in kleinen Gruppen? Ist es jetzt möglich? Kann man irgendwann wieder mit der Mannschaft trainieren? Eventuell geht es dann direkt im Mai schon los und hat vielleicht noch gar nicht wirklich trainieren können, Spiele sowieso nicht machen können. Von dem her ist einfach dann alles möglich. Mal schauen, welche Mannschaft da ganz gut durchkommt. Denkt man noch gar nicht dran, ob dann vielleicht wieder irgendwo einer ausfällt, weil er infiziert ist, weil er krank ist. Also es sollte irgendwann wieder gespielt werden, könnte es wirklich kunterbunt werden, was die Ergebnisse betrifft. Aber das kann genauso gut zum Positiven für die Löwen werden.
Benni, die Löwen sind seit 14 Spielen unbesiegt. Was ist für dich das Geheimnis des Erfolges?
Also ich glaube, dass man muss natürlich schon, es liegt ja auf der Hand, denn der neue Trainer kam, dass er natürlich gute Arbeit gemacht hat, sonst hätten sie jetzt nicht 14 Spiele in Folge nicht verloren. Das heißt aber nicht automatisch, dass der alte Trainer nicht gut war, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, da hängt auch noch ganz viel Arbeit vom Daniel Birovka mit dran, der natürlich die Mannschaft zum einen in den topfitten Zustand übergeben hat, eine gute Einheit zusammengestellt hat, ein gutes Team zusammengestellt hat, der sich aber halt, ja, weil er halt ein 60er ist, wahrscheinlich mit den Dingen drumherum viel zu sehr beschäftigt hat, sich davon ablenken hat lassen, weil er natürlich auch unzufrieden ist, dass es alles nicht so funktioniert, wie er sich das vielleicht auch wünschen würde, und hat halt dann dafür viel Energie verloren, was er halt für die Mannschaft auch gebraucht hätte. Und ja, deswegen glaube ich, hat er eben eine super Mannschaft hinterlassen, die dann eben ein Trainer, der neu dazu kam, mit seinen Einflüssen, mit den neuen Aufgaben für die Mannschaft einfach weitergeführt hat und das dann eben in die richtige Richtung bewegt hat. Und deswegen, klar, es ist die gleiche Mannschaft. Der Trainer ist lange umgeschlagen, deswegen hat er da schon gute Arbeit geleistet.
Benni, hattest du mal Kontakt in den letzten Wochen zu Daniel Birovka?
Ja, am Anfang hat es ein bisschen gedauert, also was auch verständlich war. Ich glaube, da musste er einfach mal ein bisschen abschalten. Wir haben dann schon ein, zwei Mal telefoniert, haben es zwar bisher noch nicht geschafft, uns zu treffen. Das haben wir uns zwar fest vorgenommen. Das dauert natürlich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen, aber klar, der Kontakt ist nicht abgerissen. Als Trainer habe ich ihn tatsächlich eher selten ans Telefon bekommen, ab und zu mal am Trainingsgelände, weil er eben wirklich von morgens bis abends mit 60 mit seinem Beruf beschäftigt war. Das jeder kennt ihn, jeder weiß, wie er da ist. Da hat er nicht viel Zeit für andere Dinge, und wenn er eben mal frei hatte, dann war bei seiner Familie, und das war auch absolut okay. Deswegen habe ich ihn natürlich aber, als er dann aufgehört hat, ein, zweimal gehört, und wie gesagt, unser Treffen steht noch aus, aber das wird auch dann hoffentlich bald mal stattfinden.
Benni, ich habe es eingangs gesagt, wir sitzen an drei verschiedenen Orten. Du sitzt zu Hause, ich nehme mal an, im Büro. Wir sind jetzt doppelt so lang schon geworden, als wir das eigentlich ursprünglich vorgesehen haben. Wir hoffen jetzt nicht, dass die Frau mit dem Kochlöffel vor der Tür steht. Das hoffen wir jetzt mal nicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wollen wir uns jetzt bei dir bedanken, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Also wir müssen das Ganze sogar ein bisschen aufteilen. Es war irre interessant. Eines wollen wir dich fragen, also wir wollen dich schon nochmal verhaften, dass du dann irgendwann wieder mit uns über Fußball sprichst, wenn es denn vielleicht wieder losgeht, wenn vielleicht wieder gespielt wird.
Ja, sehr gerne. Also hat mir natürlich Spaß gemacht. Ich habe es vorher gerade gesagt, es ist momentan wirklich eine sehr schwierige Zeit. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen surreal, die Medien durchzulesen, sich über den Fußball zu informieren, zu gucken, welche Transfers stehen an, wie geht es weiter, weil man eben gar nicht weiß, wann es überhaupt weitergeht, und man natürlich dann irgendwie eine Seite weiterklickt und dann wirklich sieht, was wichtig ist und wo es brennt und wo es heißt, die Interessen hinzulegen. Aber trotzdem ist es natürlich schön, sich auch mal abzulenken, eben auch über den Fußball zu sprechen und eben über die Leidenschaft, über Fußball, über 60. Und von dem her war das eine nette Ablenkung mit euch. Und hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Benni.
Uns hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Rade, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Hey,
viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.